Heute bei Apropos.
Also, wir sind jetzt gerade auf der Anfahrt nach Sumy. Es dauert noch ungefähr 15 Minuten.
Eindrücke von der Front.
Wir arbeiten uns vor und vermuten, dass jetzt noch ein Checkpoint kommt.
In der Stadt und in der Region Sumy im Nordosten der Ukraine ist der Krieg ganz nah. Wortwörtlich wenige Kilometer entfernt im Waldgebiet versucht die ukrainische Armee, das Vorwärtskommen von der russischen Armee aufzuhalten.
Man sieht, je näher man auf Sumy zufährt, mehr Militärfahrzeuge, teilweise mit Jamming Systems auf den Dächern, also mit diesen Störsender Einvorrichtungen, die Drohnen abwehren können.
Auslandredaktorin Klara Lipkowski, die für uns Osteuropa begleitet, hat ukrainische Soldaten im Wald von Sumy besucht und Einblick bekommen in einen zermürbenden Alltag an der Front.
Wir sitzen gerade in einem der Verschläge und warten darauf, dass der Himmel wieder klar ist und rein und wir hier den Ort verlassen können.
Von dem erzählt sie heute in einer neuen Folge von «Apropos» vom täglichen Podcast vom «Tagesanzeiger», der «Basler Zeitung» und der «Berner Zeitung». Mein Name ist Mirja Gabatuller. Hallo Clara.
Hallo Mirja, danke für die Einladung.
Sehr schön, bist du da. Clara, es ist Ende Juli.
Also, wir sind jetzt gerade auf der Anfahrt nach Sumy. Es dauert noch ungefähr 15 Minuten. Die Straßen sind vergleichsweise schlecht, aber wir arbeiten uns vor.
Und du bist unterwegs in einem Auto auf einer Straße in der Nähe von der Stadt Sumy im Nordosten der Ukraine.
Wir haben schon einen Checkpoint hinter uns. Das hat ungefähr eine Stunde gedauert. Und wir wurden da vom Geheimdienst geprüft. Wir haben dann die Durchfahrtserlaubnis bekommen und hoffen, dass das beim nächsten Checkpoint ein bisschen schneller geht.
Holprige Straßen, Checkpoints, Geheimdienst. Was ist das für eine Fahrt?
Also es sind erstmal 350 Kilometer ungefähr von Kiew aus. Da sind wir gestartet. Wir fahren nach Osten, nah an die russische Grenze. Und wir sind zu zweit unterwegs.
Neben mir, Fahrer, ist Oles Komplias, unser Fixer und Fotograf und Übersetzer und in dem Fall auch Fahrer.
Wir haben ihn schon mal kennengelernt in einer früheren Folge. Er lebt in Kiew und er ist ein Kollege von uns, ein Fotograf, aber eben auch in dem Fall ein Fahrer.
How is the road to Sumy?
Actually, there are several roads here, some of them better, some of them worse.
Mit ihm arbeiten wir eben schon länger zusammen und fuhren dann also Ende Juli nach Sumy und hatten 5 Stunden ungefähr für diese Fahrt eingeplant, eben auch mit Puffer, weil man weiß auf diesen Strecken oft nicht, wie gut man vorankommt. Manchmal sind die Straßen nicht gut befahrbar und es gibt eben auch Checkpoints, das hast du erwähnt. Und da weiß man eben oft nicht, wie lange man dort dann festhängt, Fragen noch beantworten muss oder Dokumente vorweisen muss. Und unterwegs kommt man dann eben an vielen eher kleineren Städten vorbei. Also auf dieser Strecke war das jetzt der Fall. Und wie gesagt, also die Straßen, die Autobahn ist da sehr gut in Schuss, aber wir fuhren dann näher an Sumy ran und dann wurde es auch ein bisschen holpriger. Die Schlaglöcher ein bisschen größer.
I hope to save like 1 hour.
And now we are approaching.
But anyway, it's not the worst road that I've seen.
Holpriger, wenn du aus dem Fenster geschaut hast, hat sich auch die Gegend um dich herum verändert, je näher ihr an Sumy angekommen sind?
Also man sieht durchweg viel Landwirtschaft. Es gibt diese riesigen Sonnenblumenfelder, die sind in der ganzen Ukraine sichtbar, aber dort auch besonders. Und die Ukraine ist eben auch die größte Exporteurin für Sonnenblumenöl weltweit tatsächlich. Und das sieht man dort ganz klar. Es wird aber auch grüner in dieser Region, wenn man in dem Falle nach Osten fährt, aber es ist der Norden der Ukraine dann. Es ist bewaldeter dort. Was man sonst sieht, ist auf den Straßen große Schilder, die dafür werben, dass man sich für den Militärdienst melden soll. Die verschiedenen Brigaden machen da Werbung für ihre Einsätze, für ihre gute Ausstattung und dass man es gut haben soll, möglichst gut haben soll in der Armee, wenn man sich freiwillig meldet. Das sieht man dort überall. Man sieht alte Autos, auch noch Ladas zum Beispiel. Man sieht aber auch modernere, viele koreanische Autos beispielsweise. Das Bild ändert sich aber, je näher man dann eben Richtung Front fährt. Es gibt dann deutlich mehr Militärfahrzeuge. Man sieht auch Militärfahrzeuge, die diese Störsender auf dem Dach mit transportieren und so. Und das merkt man einfach im Straßenbild dann deutlich mehr.
Eben der Oles und du, ihr sind unterwegs gewesen, du hast es gesagt, in die Stadt und in die Region Sumy im Nordosten von der Ukraine. Was ist euer Ziel dort gewesen?
Wir wollten einfach den Krieg als solchen besser verstehen nochmal. Also wie wird der Kampf ausgefochten und wie geht es den Menschen damit? Aber eben auch, wie geht es den Menschen, die in der Stadt leben, in Sumy direkt bedroht von wirklich täglichen Angriffen und Dutzenden, teilweise sogar bis zu 100 Angriffen pro Tag in der Region und Stadt Sumy. Und das einfach besser zu verstehen und ihre Sichtweisen zu hören und auch zu hören, was funktioniert eigentlich noch, was nicht, wie ist der Alltag. Und wir versuchen natürlich dann auch mit der Berichterstattung eine Brücke zu schlagen, also von dort, von den Menschen dort zu uns in die Schweiz und zu erklären, was da vor sich geht. Und also es ist natürlich einfach der größte Krieg in Europa seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs und wir wollen da einfach die Lupe drauf halten.
Du hast dich bewegt in eine Stadt und in eine Region mit Sumy, die zuletzt jetzt immer wieder in den Schlagzeilen war. Kannst du uns nochmal mitnehmen durch die letzten Monate? Was ist da los gewesen?
Seit Mai, Juni ungefähr hat Russland eine neue Front in diesem Nordabschnitt eben eröffnet. Die russische Armee ist da aggressiv vorgedrungen, hat Dutzende Dörfer eingenommen und ist zeitweise sogar bis 20 Kilometer eben an die Stadt herangerückt. Zeitweise, muss man sagen. Also das ist nicht mehr aktuell der Fall. Es flohen aber dann eben in der Folge natürlich tausende Menschen aus diesem Grenzgebiet und auch aus Sumy, aus der Stadt selbst. Es gab Angriffe auf ZivilistInnen im Mai und im Juni, also wirklich gezielt auf Nicht-Militärpersonen. Und im Mai kursierte eben auch noch die Zahl und im Juni, dass Russland um die 50.000 Soldaten zusammengezogen haben soll in diesem Grenzgebiet. Und das ist natürlich einfach eine akute, große Bedrohung. Und in der Gegend dort, also jetzt Sumy-Region und Sumy-Stadt, da gibt es einfach auch wenige Verbindungsstraßen. Also es ist einfach auch von Dörfern geprägte Region und da gibt es 3-4 große Verbindungsstraßen und die Ukraine ist natürlich daran interessiert, die möglichst zu halten oder zu verteidigen und da konzentriert sich im Grunde das Geschehen gerade drauf.
Du hast gesagt, zwischenzeitlich ist die Front nur 20 Kilometer von der Stadt Sumy entfernt gewesen. Also auf normalen Strassen wäre das etwa 20-minütige Autofahrt, sehr nah. Wie muss man sich das Leben in der Stadt aktuell unter diesen Bedingungen vorstellen?
Genau, also diese 20 Kilometer nah war die Front eben zeitweise an die Stadt Sumy herangerückt. Jetzt geht man von 30 ungefähr Kilometer aus. Es ist einfach sehr stark in Bewegung. Das Leben in der Stadt, wir haben das so erlebt, bei der Einfahrt in die Stadt waren die Straßen belebt. Die Menschen haben eingekauft, die warten dort auf den Bus. Die sitzen in Cafés und Restaurants und dergleichen. Es gab Gottesdienst, man hört dann das Kirchenläuten. Im Grunde war das Leben relativ normal auf den ersten Blick. Und Oles, unser Kollege, der erst wenige Wochen zuvor in Sumy war, der war recht überrascht, dass es doch wieder so belebt war, weil es vor wenigen Wochen noch deutlich ruhiger war und deutlich mehr Menschen geflohen waren beziehungsweise sich einfach auch nicht mehr raustrauten. Und man spürte dann einfach auch so eine Angespanntheit in der Stadt, wenn man sich dort aufhielt. Also wir waren dann natürlich auch irgendwie Mittagessen draußen und dann sind die Leute schon dort und die Restaurants sind auch voll, das ist der Fall. Aber es gibt einfach auch dann ständig Luftalarm. Und dann sitzt man dort und schaut aufs Handy und überlegt sich, okay, müssen wir jetzt uns in Schutzräume begeben? Und in der Stadt sieht man aber, viele bleiben sitzen regungslos relativ. Also relativ. Meistens sieht man schon, wie die Leute ihr Handy zücken und dann checken, dann aber doch wieder wegstecken. Aber das schwingt einfach permanent mit. Und uns haben Einheimische auch erzählt, dass sie sich teilweise nicht mehr in die Innenstadt trauen, weil die Innenstadt eben auch immer wieder Ziel ist. Also das ist nicht leicht. Und wir waren dann zu einem Interview verabredet, relativ zentral auch, mit dem Regionalchef der dortigen Verwaltung. Und dann ging wieder der Alarm los. Und dann hörten wir auch ein Surren plötzlich in der Luft.
Okay, wir haben gerade eine Drohne gehört, die über die Stadt geflogen ist.
Und dann ist klar, okay, es fliegt eine Drohne und es ist sehr wahrscheinlich keine ukrainische. Und dann, ja, schaut man in den Himmel und muss erstmal die Lage checken.
Ist denn in dem Moment etwas passiert?
Also in dem Moment ist nichts passiert. Ich stand dann mit Oles so ein bisschen unschlüssig auf diesem Platz und wir gingen dann letztlich zu so einem kleinen Schutzraum, der auf diesem Platz stand. Das ist so eine Art Betonraum, Betonklotz, wenn man so will. Eine Passantin kam dann auch dazu, die auch so in den Himmel schaut und dann hörten wir eben auch Schüsse.
Und jetzt hören wir Schussgeräusche. Offenbar wird die jetzt in einem anderen Teil der Stadt abgeschossen.
Und das sind dann die Schüsse, die diese Drohne dann im besten Fall vom Himmel holen, ukrainische Reaktion eben. Und dann ist die Situation im Grunde dann auch vorbei gewesen. Und das Interview, auf das wir da ja eigentlich gewartet hatten, das haben wir dann letztlich in einem Bunker geführt, ziemlich tief unter der Erde, sehr gut versteckt, weil der Regionalchef da einfach auch kein Risiko eingeht. Das ist ja auch dann nachvollziehbar.
Clara, in der Stadt Sumy ist also der Krieg durchaus auch spürbar. Du bist ja dann aber noch näher angefahren, nämlich aus der Stadt raus, weiter Richtung Norden und weiter Richtung Front. Wo verläuft die aktuell genau durch?
Also die Front ist in dem Bereich sehr beweglich und man sieht eigentlich, dass innerhalb weniger Tage sich das immer wieder weiter verschiebt und zum Beispiel die Ukraine jetzt derzeit auch tatsächlich Erfolge vorweisen kann, dass sie Dörfer wieder zurückerobert. Grundsätzlich, diese Region ist über große Teile in einem Waldgebiet. Also da findet wirklich der Krieg auch aus dem Wald heraus statt. Und vorgelagert vor diesem Wald sind auch eben Dörfer. Das sind wirklich kleine Orte. Die haben dann so, das sind kleine Häuser, die dort stehen. Das sind eher so teilweise auch Datschen-Wochenendhäuser, die wir so kennen. Und heute sieht man da eben extrem viel Militär und teilweise auch so ein bisschen vorgelagert vor der Front, weil die natürlich auch sich so ein bisschen sammeln, so sortieren müssen, aber eben auch noch Einheimische, aber deutlich, deutlich weniger. Also das hat der Oles auch nochmal bestätigt, dass da einfach viel, viel weniger Leben jetzt inzwischen ist, ziviles Leben.
Viele Zivilistinnen und Zivilisten sind aus dem Gebiet verschwunden. Inwiefern kann man als Journalistin so einfach dorthin?
Also man kann sich grundsätzlich in der Gegend schon aufhalten. Man muss halt durch diese Checkpoints durch. Das ist jetzt für die Einheimischen in der Regel kein Problem. Als Journalistin bin ich da angemeldet. Ich bin akkreditiert beim ukrainischen Militär. Und dann kann man die Checkpoints in der Regel, wenn man erstmal dort ist, dann auch passieren. Aber grundsätzlich, das Bewegen ist natürlich sehr eingeschränkt. Man kann jetzt nicht einfach dann irgendwie hier rechts und links mal abbiegen und sich ein bisschen umschauen. Das ist erstmal viel zu gefährlich und außerdem will das Militär das natürlich auch gar nicht. In dem Sinne waren wir immer auf das Militär dann angewiesen, aber die sind natürlich auch eine sehr, sehr große Hilfe, weil sie zum Beispiel den Himmel scannen permanent, ob Drohnen fliegen. Und wenn sie fliegen, dann ist erstmal Stopp, dann geht es erstmal nicht weiter. Wenn sie nicht fliegen, dann sagen sie uns, okay, der Himmel ist jetzt sauber, clear sky, es kann losgehen. Und in dem Fall, wir hatten uns dann eben getroffen mit einem Militärteam, dann hatten sie diese Prüfung gemacht und dann wussten wir jetzt, für ein gewisses Zeitfenster können wir uns hier bewegen und das nutzen wir jetzt und fahren los.
Wo sind ihr nachher begleitet vom Militär hingefahren?
Also wir sind in Sumy losgefahren, dann nach Norden, dann haben wir uns dort nochmal orientiert, eben wie gesagt den Himmel gecheckt und dann sind wir weiter noch nach Norden gefahren. Und das war dann circa 8 Kilometer nahe zur Front. Und da sind wir dann eben in dieses Waldgebiet gefahren. Also da gibt's dann auch keine Ausschilderung mehr, nichts. Das ist ein Waldweg, den würde ich so auch heute nicht nochmal wiederfinden, glaube ich, weil das einfach, ja, verwinkelt ist dort. Und da sind wir dann eben zu dieser Einheit gefahren und haben diese 5 Männer dort getroffen, die in so einer Art Unterstand kämpfen, leben und uns dann eben dieses Interview auch gegeben haben.
Ну, як вам відчувається перебуття взагалі на фронті так досить, ну, довго, бо війна вже триває 3 роки.
Ihr habt also 5 Soldaten getroffen, die eben in diesem Wald stationiert sind.
The
majority of them are from Dubai.
Was sind das für Menschen, die dir begegnet sind? Wie hat denn ihr Leben vor dem 24. Februar 2022, also vor dem aktuellen russischen Angriffskrieg, ausgesehen?
Also da haben sie so ein bisschen was erzählt. Der eine war Schweißer, der andere hat in einer Brauerei gearbeitet. Der Kommandant dieser Truppe, dieses Teams, war Förster vorher. Ein anderer arbeitete auf dem Bau. Also ganz unterschiedliche Herkünfte. Aber alle keine Militärs vorher. Und die haben sich dann nach Beginn der Vollinvasion zum Militär gemeldet und sind dann eben im Verlauf des Kriegs schon an vielen verschiedenen Orten im Einsatz gewesen.
Und jetzt also in dem Wald, in dem Gebiet Sumy. Wie muss man sich ihren Alltag dort vorstellen?
Ja, also der Ort als solcher ist wirklich nur so ein Verschlag, würde ich sagen. Alles gut getarnt zwischen den Bäumen. Und es geht dann so ein paar, ich sag mal, Lehmstufen unter die Erde. Es ist wirklich in die Erde eingegraben. Und da gibt's einfach so ein paar sehr einfache Betten. An den Wänden haben sie ihre Schutzausrüstung hängen, die immer griffbereit ist. Und dann gibt's so eine kleine Kochstelle. Draußen gibt's einen kleinen, haben sie sich so einen Wasserkanister aufgehängt und einen Minispiegel. Sonst gibt's nicht viel. Und sie arbeiten dort einfach Tag und Nacht und leben im Grunde für die Armee. Also der Krieg ist einfach jetzt dort ihr Leben, dieser Wald. Und sie haben dann erzählt, dass sie im Winter, wenn es kalt wird, eine Heizung aufstellen und sonst einfach vor allem mit dieser Artillerie dort beschäftigt sind, die sie uns dann gezeigt haben. Ja, also viel Komfort gibt es da jetzt nicht.
Rund 8 Kilometer entfernt ist ja die russische Armee. Was will die eigentlich in dieser Gegend um Sumy?
Auf jeden Fall Territorium erobern und vermutlich Versorgungswege der ukrainischen Armee zerstören. Ich habe ja diese Verbindungsstraßen angesprochen unter anderem. Und ich denke auch, sich dort einfach festzusetzen im Norden der Ukraine und dann eben auch immer weiter vorzurücken. Das Festsetzen, glaube ich, hat auch die Motivation, das als sozusagen Verhandlungsmasse für mögliche Gespräche um einen Waffenstillstand irgendwann mal Gewicht bekommen könnte. Wladimir Putin selber, der russische Machthaber, hat eben auch von einer Pufferzone dort gesprochen, also dass das das erklärte Ziel sei. Jetzt im Moment ist es da ein bisschen ruhiger drum geworden, aber das heißt nicht, dass es nicht jederzeit wieder aufflammen könnte.
Wie geht denn die russische Armee vor, um jetzt eben die Gebiete zu erobern und die Pufferzone zu schaffen?
Also an der direkten Front dort ist das Vorgehen meistens, dass Aufklärungsdrohnen fliegen. Dann kommen oft Sprengstoffdrohnen hinterher, begleitet von der Artillerie und natürlich auch Infanterie. Der Kommandant dieser Einheit, die wir da kennengelernt haben, der hat uns das auch geschildert, dass sie jetzt neuerdings seit einiger Zeit immer mit 1-2 Mann vorangreifen sozusagen, wenn sie einen Ort sehen, der unbesetzt scheint oder ungenutzt scheint und mehr Soldaten nachholen und dann versuchen so eben sich sofort zu kämpfen. Und das ist halt das Spotten sozusagen dann die Ukrainer und dann versuchen die genau darauf eben vorzugehen.
Und wie versucht sie gegen das vorzugehen? Also jetzt auch gerade an dem Ort, wo du besucht hast?
Also in dem Fall der Einheit, das ist eben Artillerie. Die machen das dann wirklich mit gezielten Schüssen aus dieser Haubitze. Das ist eine Haubitze aus Sowjetzeiten noch. Und die bekommen dann von der Kommandozentrale Koordinaten durchgegeben. Und dann wissen sie, okay, da wurde Bewegung gesichtet der Russen, eventuell eine neue Stellung gesichtet oder vielleicht Infanterie, die in Bewegung ist oder auch Teerfahrzeuge gesichtet. Und dann muss es schnell gehen. Dann gehen die aus diesem Verschlag sozusagen raus zu der Haubitze, stellen die schnell ein und dann wird geschossen. Und das ist so das Vorgehen und das passiert dann halt dutzende Male am Tag, teilweise bis zu 100 Mal am Tag. Und als wir da waren, wurde 3-mal geschossen und das war so ein Auftrag von vielen an diesem Tag. Das ist jetzt nur die Artillerie, die ich besprochen habe, aber dort in der Region gibt es natürlich ganz viel auch im Infanterie und Drohnenpilotinnen und so. Und das geht natürlich alles miteinander gleichzeitig vonstatten.
Clara, ich möchte an dieser Stelle noch ein bisschen rauszoomen und noch so ein aufs grössere Bild schauen. Russland hat ja seine Angriffe in der Ukraine zuletzt intensiviert. Wir haben auch vor ein paar Wochen über das geredet. Wir könnten auch gerne nochmal das Gespräch verlinken im Beschreib zu dieser Episode. Der Donald Trump hat angesichts von dem ja Ende Juli dem russischen Präsidenten Wladimir Putin mit Sanktionen droht, wenn er nicht innerhalb von 2 Wochen würde den Krieg beenden. Wie ordnest du die Aussagen ein vom US-Präsidenten?
Leider muss ich sagen, ich erwarte jetzt nicht sehr viel davon. Und ich nehme schon wahr, dass Donald Trump das russische Töten in der Ukraine irgendwie zu stören scheint. Also er hat da seine Rhetorik ja auch deutlich verändert. Er spricht jetzt davon, dass er Russlands Vorgehen in Anführungszeichen widerlich findet. Aber wir sehen bisher noch keine wirklichen Konsequenzen daraus für Russland. Und es war auch eine merkwürdige Frist, die er setzte, 10 bis 12 Tage. Und das ist schon relativ ungenau. Dann hieß es jetzt 10 Tage ab Dienstag. Also am 8.8. könnten wir dann eventuell Bewegung sehen. Welche ist aber völlig unklar. Also das ist schwer zu sagen, was da jetzt wirklich kommt und ob der Geduldsfaden Trumps jetzt wirklich dann gerissen ist. Ich sehe es nicht. Ich sehe es grundsätzlich jetzt so, dass Putin Trump im Grunde jetzt salopp gesagt auf die Nerven geht, weil sich eben nichts bewegt, weil Trump ja den Krieg einfach schnell beenden wollte und das wirklich nicht klappt. Und das zeigt jetzt auch zum Beispiel, wenn er auf Dmitri Medvedev reagiert, der Scharfmacher aus dem Kreml, auf den er jetzt reagiert hat und gesagt hat, er werde 2 Atom-U-Boote schicken. Da sehen wir jetzt eben auch, dass es sich dort um heiße Luft handelt, viel heiße Luft, weil es gibt längst einsatzbereite Atom-U-Boote, die sich in Gewässern befinden, was dem Grundprinzip der atomaren Abschreckung ja eigentlich auch schon entspricht. Das erwähnt Trump aber natürlich nicht und die Schlagzeilen sind ihm aber sicher und für mich sieht es dann irgendwie mehr aus, dass er Schlagzeilen provozieren will und damit so ein bisschen von inneren Problemen ablenken will. Also ich denke an die Epstein-Files zum Beispiel.
Okay. Auf der anderen Seite in der Ukraine ist ja der Präsident Wladimir Zelensky zuletzt auch innenpolitisch unter Druck geraten, nämlich wegen einer geplanten Änderung vom Antikorruptionsgesetz. Um was ist es da gegangen?
Zelensky hat versucht, per Gesetz 2 wichtige Antikorruptionsbehörden in ihrer Wirkmacht zu beschränken. Das ist auch glatt durchs Parlament gegangen. Und dann gab es daraufhin eben großen Protest, nicht nur in Kiew, auch in vielen anderen Städten in der Ukraine. Und dann ist er ja zurückgerudert und hat eine Kehrtwende vollzogen und hat ein neues Gesetz auflegen lassen und darüber wurde abgestimmt. Und das ist auch glatt durchgegangen. Also dieser Versuch, ja, die Korruptionsbekämpfung zu bekämpfen, ist in dem Sinne gescheitert und hat natürlich auch der ukrainischen Zivilgesellschaft nochmal einen großen Auftrieb, großen Schub verliehen. Mhm.
Clara, wenn du uns jetzt nochmal mitnimmst in den Wald vor Sumy, all das, was rundherum passiert, quasi so die grossen politischen Geschehnisse, wie viel davon kommt dort in diesem Frontgebiet an?
Viele Soldaten, mit denen ich gesprochen habe, denen ist das politische Leben irgendwie fremd, weil das einfach so fernab von ihnen stattfindet und sie irgendwie anderes zu tun haben. Banal gesagt, also dass sie einfach sich mit ihrem täglichen Überleben beschäftigen müssen. Aber man muss auch dazu sagen, SoldatInnen sollen sich auch gar nicht politisch äußern. Das ist nicht gewünscht vom Militär. Und wenn man aber jetzt off the records mal mit SoldatInnen spricht, klar gibt es viel Frust über die Regierung und auch über dieses zunehmend autoritäre Verhalten von Zelensky. Und das kriegen sie natürlich alles mit. Also die haben ja auch Internet auf den Stellungen und so. Die sind in dem Sinne nicht abgeschnitten von der Welt und informieren sich auch. Aber dann gibt es natürlich auch solche, die einfach weniger politisch interessiert sind als andere. Die, die politisch interessiert sind, aber eben an der Front kämpfen, sind dann in vielen Fällen auch einfach in Social Media präsent, weil sie da dann eine mögliche Plattform sehen und auch einen möglichen Austausch finden. Eine Begegnung, die ich auch hatte in Kiew, da war ich auch auf dem Protest, der vor 2 Wochen dort startete, und da habe ich dann mit jemandem gesprochen, ein IT-Unternehmer in seinen 30ern.
And were you afraid to come here because of possible air alarm?
Yeah, you know, it's kind of disturbing. It's not the same as it used to be like many years ago, because we have this main threat.
Und der erzählte, dass er eben wissen wollte, was sein Freund, der an der Front ist, von diesen Sachen hält.
And I also contacted my friend who fights on the front line and I asked his opinion, like, what would you do if you could?
Und dann eben meinte, was würdest du machen? Würdest du zu diesem Protest gehen? Und dann sagte der Freund an der Front, der zufällig auch in Sumy gekämpft hatte, ich würde sofort gehen. Ich kann aber nicht, ich bin halt hier, ich bin hier gebunden.
And he said, I would come. But I said, okay, got it, so I'll come for you.
Dann sagte eben der Freund, okay, dann gehe ich an deiner Stelle, das ist jetzt wichtig.
Danke vielmals, Clara, für die Einordnungen und dass du auch deine Eindrücke aus Sumy nochmal mit in den Podcast genommen hast.
Danke dir für die Einladung, Mirja.
Und wie gesagt, empfehle ich euch auch noch sehr, die Reportage nachzulesen. Der Link dazu im Beschreib zu dieser Episode. Und das war es, die heutige Folge vom Podcast «Apropos». Mein Name ist Mirja Gavatuller und ich habe geredet mit der Clara Lipkowski. Und die nächste Folge von uns, die hören ihr morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.